Hallo und willkommen zu Off the Record, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz in der Medien- und Kreativbranche. Ich bin Paul Elvers, Head of AI der Funke Mediengruppe und spreche hier bei Off the Record mit Menschen, die ganz nah dran sind am Thema künstliche Intelligenz. Heute haben wir eine Sonderfolge aus unserem Studio in Essen, denn wir haben Julia Becker zu Gast, Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe. Viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Frau Becker, schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank, lieber Elvers. Ich freue mich, hier zu sein.
Sie sind Verlegerin und gemeinsam mit Ihren Geschwistern Nora Marx und Niklas Wilke als Gesellschafterin für die Funke Mediengruppe verantwortlich. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen über künstliche Intelligenz sprechen kann. Ich glaube, KI ist eine disruptive Technologie, über deren Implikationen gerade für die Medienbranche wir unbedingt sprechen müssen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, das heute auch mit Ihnen tun zu können. Und bevor wir aber direkt ins Thema reinspringen, würde ich mich auch total freuen, Sie, unseren HörerInnen, noch ein wenig mehr vorzustellen und durch ein paar Stationen Ihres Werdegangs zu gehen.
Gerne.
Schön. Frau Becker, Sie stammen aus einer Verlegerfamilie. Ihr Großvater Jakob Funke gründete 1948 gemeinsam mit Erich Prost die Westdeutsche Allgemeine Zeitung hier in Essen. Wie sehr hat Sie dieses familiäre Umfeld geprägt, in so einer Verlegerfamilie aufzuwachsen?
Ich denke, das ist wie in vielen anderen Familien, die ein Unternehmen führen und über Generationen es versuchen auch zu erhalten und weiterzugeben, ist es bei uns nicht anders gewesen. Also es war klar, auch schon in meiner Kindheit, dass wir eine Zeitung, die WAZ hier in Essen, dass die uns gehört, die NRZ kam bald dazu. Und so dieses Empfinden für, was macht meine Familie eigentlich? Das hat, glaube ich, so in der Grundschulzeit begonnen. Spätestens beim Sommerfest mussten alle Mütter und auch Väter, aber damals war ja so die klassische Hausfrau etwas, was dann bei Schulfesten immer rekrutiert wurde, wenn man die Klasse also unterstützen sollte mit einem Stand. Und unsere Mutter hat immer sich gerne für den Dosenwerfstand gemeldet. Und dann gab es, wenn man da die Dosen abgeschossen hatte, gab es entweder einen Watzkugelschreiber oder so eine Plastikschirmkappe mit Gummiband hinten dran. Und mir war das immer super unangenehm, weil auf der einen Seite sind das Werbegeschenke gewesen. Das war aber eben in einer Zeit, also vor fast 40 Jahren, 35 Jahren, wo auch so öffentliche Werbung für ein Unternehmen nichts war, was man mit einer Zeitung unbedingt in Verbindung gebracht hatte. Also wir haben gerade die WAZ hat nie große Fußballspiele, wie wir das heute machen, mit Rot-Weiß-Essen. Also die Sichtbarkeit dieser WAZ in der Stadt war sehr reduziert. Interessanterweise auch aus der Überzeugung, bloß jetzt nicht noch Werbung irgendwo aufhängen bei zum Beispiel einem Fußballspiel, dann kommen alle und wollen Geld haben. Mhm. Also aus der Zeit komme ich, wo man besser nicht so sichtbar war, weil Vertrieb, Vermarktung, Informationshoheit hier in dieser Region, vor allem natürlich in Essen, das lief automatisch von alleine. Und Verlegerfamilie war, glaube ich, ein Begriff, der mir in meiner Kindheit so auch gar nicht eingefallen wäre, wenn ich so auf unsere WAZ geschaut habe, sondern das war eine Zeitung und sie hat in der Familie für viele Diskussionen gesorgt, die auch öffentlich und nachlesbar sind. Da ging es um Ausschüttungen, da ging es um eine Familienstrategie, also angefangen beim Dosenwerfen bis hin zu meiner Kernfamilie oder zum Aufwachsen in Essen war sehr lange die Bindung zu dieser WAZ für mich persönlich als Kind, als Teenager, nichts, was mich besonders glücklich gemacht hat, sondern es war belastend, es war schwer, es war auch schwer erklärbar anderen Freundinnen, Schulfreundinnen, Freunden gegenüber. Es war immer ein bisschen was anderes und es war auch irgendwie immer sehr leicht, so abgestempelt zu werden. Die Bonzen, das sind die mit dem vielen Geld, die haben ja eine Zeitung. Also es hatte insgesamt für mich so eine Mischung aus sich nicht richtig dazu bekennen wollen, weil ich zu viel Erfahrungen, also wie gesagt, frühe Kindheit und bis so weiterführende Schule gemacht habe, wo man sich eher dafür rechtfertigen und fast entschuldigen musste, dass unsere Familie eben eine Zeitung führt.
Hätten Sie sich damals schon vorstellen können, dieses Unternehmen weiterzuführen?
Ich glaube, Führung oder weiter gedacht, wir als Geschwister, ich habe einen Bruder Niklas und eine jüngere Schwester Nora, ich glaube, keiner von uns hat sich so bis zu Anfang der 20er darüber Gedanken gemacht, wollen wir dieses Unternehmen jemals auch selbstständig führen, in die Verantwortung gehen, weil dafür diese Familienstruktur so, also das war meine Einschätzung, irreparabel im Clinch miteinander lag, dass es für mich aussichtslos erschien, für mich persönlich, das irgendwie mal mit der gesamten Großfamilie, mit allen Gesellschafterstämmen so hinzubekommen, dass dann tatsächlich eine oder einer aus der Familie in die vorderste Reihe tritt. Und genau wegen dieser Unfähigkeit, sich auch auf einen Kurs und eine Strategie und auch ein gemeinsames Führen dieses Familienunternehmens zu verständigen, hat es seit jeher Geschäftsführer gegeben. Nach dem Tod meines Großvaters Jakob Funke wurde Günther Grotkamp, der sein Justiziar damals war, zum ersten Geschäftsführer der WAZ bestellt, weil die vier Töchter der Meinung waren, der ist am nächsten dran, der kennt sich am besten aus. Und so hatte dann die WAZ ihren ersten Geschäftsführer und die Brost-Seite, also der Mitgründer Erich Brost, dem 50% am Unternehmen und seiner Familie gehörten, die haben dann nachgezogen und haben dann auch einen Geschäftsführer bestellt. Also in unserer Jugendzeit war es gar nicht vorgesehen bis vorstellbar, dass jemand von uns tatsächlich in diese operative oder strategische oberste Führungsetage einzieht.
Sie haben ja dann nach Ihrer Schulzeit studiert in München und Münster. Ich glaube, Germanistik, Anglistik, Theaterwissenschaften, später Politikwissenschaften. Aus dem, was Sie jetzt sagten, entnehme ich, dass das noch nicht sozusagen in einer Linie stand, später dann auch im Verlagswesen tätig zu sein oder vielleicht auch doch. Also wie blicken Sie jetzt auf Ihre Studienzeit und wie sehr hat Sie es auch geprägt für das, was Sie heute machen?
Was mich immer wahnsinnig fasziniert hat, war der Journalismus. Und ich hatte mir klar vorgenommen, eine Journalistin zu werden. Ich habe während meiner Schulzeit und auch dank meines Stiefvaters viele Praktika gemacht bei Verlagen hier im Ruhrgebiet. Ich war bei RTL, gerade als RTL aktuell, also quasi das erste private Nachrichtenformat erfunden wurde, habe ich da ein Praktikum über mehrere Monate gemacht, was lustigerweise so aussah, dass ich jetzt nicht so wahnsinnig viel eingebunden war in den redaktionellen Betrieb, der mich natürlich unglaublich interessiert hat, weil es war Bewegtbild, es war eine ganz andere Art auch von, ja, auch von Qualitätsjournalismus, dieses ein bisschen Trashige, das war die Zeit, wo RTL halt wahnsinnig viel Geld mit Tutti Frutti und solchen Formaten gemacht hat. Und dann kamen sie auf die Idee, jetzt wollen wir auch ein Nachrichtenformat machen. Das hat mich wirklich sehr fasziniert, also quasi ein neues Format in einem Markt, der so sehr aufgeteilt war mit erstes, zweites deutsches Fernsehen, das dritte bis zu einer gewissen Uhrzeit, ab dann war das Testbild zu sehen. Also aus der Zeit komme ich ja. Und ein bisschen enttäuschend war, dass ich bei RTL eigentlich fast ausschließlich im Keller eingesetzt wurde, wo ich die Kulissen, und das darf man echt auch, muss man schon mal sagen, also ich schob Kulissen für den damals einzigen und uns deswegen sehr berühmten Auslandskorrespondenten Uli Klose, schob ich für RTL aktuell im Keller immer Kulissen hin und her, weil der nämlich gar nicht in Bagdad war, sondern okay. Der stand immer vor der Bagdad-Wand, die ich ihm quasi hingeschoben habe. Und mein großes Interesse für all diese Facetten der Branche, so wie sie eben damals funktioniert hat, das war schon groß. Und ich habe wahnsinnig gern geschrieben, deswegen auch mein Germanistikstudium, was jetzt im Kern übrigens überhaupt nichts wirklich, also das hat mich jetzt an keiner Stelle auch im Bereich des Journalismus groß nach vorne gebracht, aber das war quasi das übliche Studium, wenn man in den Journalismus gehen wollte, dass Germanistik da sicher, also dieses fundierte Wissen über, wo kommt die Sprache her, Linguistik etc., dass das irgendwie so ein gutes Rüstzeug war, obwohl es tatsächlich schon die ersten Schritte hinsichtlich Bewegtbild und ganz anderen auch Nachrichtenformaten gab. Heißt, dass ich diesen Berufswunsch früh für mich quasi festgemacht habe über Praktika. Ich war bei der Süddeutschen lange, bei der Westdeutschen Zeitung. Also ich habe verschiedene Sachen wirklich kennengelernt, mir genau angeschaut, um dann quasi in diesen Beruf später einsteigen zu können. Mhm. Und das ist tatsächlich dann anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe.
Mhm. Sie sind dann seit 2018 Vorsitzende im Aufsichtsrat der Funke Mediengruppe und seit 2021 führen Sie die Funke Mediengruppe mit Ihren Geschwistern. Es ist anders gekommen, als Sie es sich vielleicht vorgestellt haben. Man kann sich ja jetzt schon fragen, auch woher nehmen Sie denn die Motivation, also auch persönlich quasi diese ja schon auch große Aufgabe zu übernehmen?
Ja, ich würde sagen, dass irgendwann, wie das manchmal so passiert im Leben, etwas Unvorhergesehenes quasi den Weg ändert. Und in meinem Fall war das die Entscheidung unserer Mutter, die Anteile der Familie Brost, also 50% des Unternehmens aus ihrem Privatvermögen quasi zu erwerben. Mhm. Und als wir diese Gespräche geführt haben, meine Geschwister, meine Mutter und ich, und sie gesagt hat, wir müssen eine Entscheidung treffen, um tatsächlich unser Unternehmen zu retten, in der Form, dass wir in dieser verfahrenen und damit auch manövrierunfähigen Situation, in der das Unternehmen aufgrund der Gesellschafterstreitigkeiten sich befand, wir müssen einen Weg daraus finden. Und für meine Mutter als jüngste von 4 Töchtern von Jakob Funke war das etwas, was sie über Jahre so sehr versucht hat, irgendwie möglich zu machen, durch jahrzehntelanges Prozessieren vor Gerichten, um eben diese verfahrene und nicht zu lösende Antwort auf die Ausschüttungsthematik. Und als sie diese Entscheidung quasi mit uns besprechen, diese ihre Entscheidung mit uns besprechen wollte, da habe ich gemerkt, es ist nicht nur eine Verantwortung, die sie für dieses Unternehmen hat, uns vorgelebt und auch damit weitergegeben hat, sondern es hat was damit zu tun, wie wir auf einmal über diese Gespräche, über diesen Prozess der Entscheidungsfindung uns nochmal ganz neu mit unserer Rolle, jeder individuell für sich, in diesem Unternehmen als Eigentümerfamilie beschäftigt haben. Weil das war eine riesige Investition. Damit ist ein Großteil unseres Familienvermögens quasi in das Unternehmen geflossen, das damals noch Watz-Gruppe hieß. Und auch aufgrund dieser unserer Entscheidung, die meine Mutter quasi vorgelebt hat, folgte dann eine Kette von strategischen Meilensteinen, die bis dahin niemals von einer Familie alleine in der Struktur, in der wir da unterwegs waren, hätte getroffen werden können. Es folgte der Springer-Deal, es folgte die Gründung eines Aufsichtsrates, es folgte, den unsere Mutter selbst geführt hat, die Umbenennung des Unternehmens in Funke Mediengruppe wegen Jakob Funke. Es folgte ein Familiengesicht, was zunächst meine Mutter war und dann 2018, mein Bruder und ich waren schon einige Jahre vorher Mitglieder des Gesellschafterausschusses und haben deswegen auch diesen Springer-Deal maßgeblich auch mit entscheiden können in der Frage 1 Milliarde Verbindlichkeiten. Aber Erwerb des größten Teils des Springer-Portfolios, des Springer-Print-Portfolios, eine Riesenchance, um quasi am Markt wirklich einer der Top-3-Player zu werden. Mhm. Und ab da hat sich irgendwie alles geändert. Da war ich Mutter schon von 3 Kindern. Da war irgendwie immer noch dieser Wunsch, eine Journalistin zu werden, in mir. Ich habe journalistisch auch immer weitergearbeitet, wenn die Kinder noch klein waren. Ich habe an Sitzungen teilgenommen, aber ab 2018 war klar, wir hatten vorher gemeinsam im Familienkreis eine Entscheidung treffen müssen, die Nachfolge unserer Mutter anging. Und als wir uns so klar darüber waren, wie wir es machen wollen, da hat sich mein ganzes Leben natürlich geändert, weil die Entscheidung auch quasi in die erste Reihe zu gehen und zwar vor den Vorhang zu treten, dem Unternehmen ein Gesicht zu geben, ein am Ende auch die Geschichte, die Familiengeschichte selbst zu erzählen und nicht erzählen zu lassen durch Geschäftsführer, sich selber auch zu committen und zu sagen, wir tragen nicht nur die Verantwortung für das Unternehmen, sondern auch vor den Banken, vor allen Mitarbeitenden wollen wir als Familie gesehen werden und ein Stück weit auch die Versicherung leisten. Wir kümmern uns selber und wir sind da, um dieses Unternehmen in eine Zukunft zu führen, die wir mitgestalten wollen.
Ja, also das spürt man auf jeden Fall, dass Sie den Journalismus sehr sozusagen eng mit sich tragen und aus Ihren Erzählungen geht das wirklich deutlich hervor. Lassen Sie uns jetzt vielleicht etwas näher zum Thema des Gespräches kommen, nämlich zur künstlichen Intelligenz. Für viele ist ja heute künstliche Intelligenz mehr oder weniger synonym mit der generativen KI, die man in der prominentesten Form wahrscheinlich in ChatGPT oder ähnlichen Applikationen kennenlernt. Können Sie sich noch daran erinnern, an Ihren ersten Moment, wo Sie vielleicht auch mit ChatGPT interagiert haben und wo Sie vielleicht auch gesehen haben, da ist etwas Neues, etwas, was vielleicht anders sozusagen mit Informationen, mit Sprache, mit Text umgeht und das wird vieles verändern. Hatten Sie so einen ChatGPT-Moment oder sowas?
Ich hatte einen ChatGPT-Moment, als Herr Korenke mir vor 3 Jahren abends ein Gedicht zugeschickt hat über die Funke Mediengruppe und wir hatten irgendwie so ein bisschen hin und her geschrieben und wir hatten irgendein Thema vorzubereiten und dann schickte er mir ein Gedicht, was ChatGPT über die Funke Mediengruppe erstellt hat. Und ich habe das Gedicht gelesen, es war auf Englisch und ich habe es ein zweites und ein drittes Mal gelesen und dann habe ich meine älteste Tochter war mit mir in der Küche und dann habe ich das vorgelesen und ich war so beeindruckt von dem, was ChatGPT über Funke und die Art und Weise, wie sie in Gedichtform uns als Unternehmen mit all dem, was mir wichtig ist, wofür dieses Unternehmen steht, Stichwort Fackel im Dunkeln, der Funke entfacht das Licht, dass ich zu meiner Tochter gesagt habe, wenn ich mal nicht mehr bin, dann kannst du das am Grab schön vortragen. Das passt. Also das wäre jetzt nichts, wo ich denken würde, geht gar nicht. Und bevor ihr nichts habt, lest dieses Gedicht vor. Also das war mein erster ChatGPT-Moment. Mhm. Einen zweiten hatte ich vor ein paar Wochen, natürlich beschäftige ich mich mit dem Thema, was mir aber nochmal klar geworden ist, meine Tochter, die mittlere, schreibt gerade ihre BWL-Klausuren im zweiten Semester und die Art, wie die ihr BGB und ihre gesamten betriebswirtschaftlichen dicken Wälzer, die unser eins, ich habe jetzt nicht BWL studiert, aber eben aus meiner Studienzeit weiß ich, dieses mühsame Vorbereiten in Bibliotheken abhängen. Und welchen unfassbaren Mehrwert die Zusammenfassungsmöglichkeiten durch KI, was diese Art von Literatur angeht. Also ich sehe einfach, dass so viel mehr Möglichkeit auch des strukturierten Arbeitens, und das ist ja am Ende auch unser Thema hier bei Funke, die große Chance dessen, die findet überall jeden Tag statt. Und da sind natürlich meine Mädchen, also die nächste Generation, ein wunderbarer Gradmesser für mich, weil sie das in ihren Alltag ganz natürlich und nicht künstlich und irgendwie so wie ich gehe wahrscheinlich, also die Kinder integrieren das künstlich und ich denke, bei jeder ChatGPT-Anfrage, die ich stelle, habe ich schon so einen super Vorbehalt, was liefern die mir jetzt, ist das fake, wollen die mich manipulieren und genau darum geht's. Also dieses natürlich Verstehen, diese Technik zu nutzen und sich frei zu machen von all dem, was in meinem Kopfkino sich schon wieder türmt und so einen massiven Vorbehalt emotionaler Art in mir erzeugt. Und den dritten KI-Moment hatte ich vor ein paar Wochen, als mich diese Meta-AI bei WhatsApp aus dem Nichts heraus, ich wollte gerade ein bisschen, oder ich habe ein paar WhatsApps geschrieben und dann hat diese Meta-AI aus dem Nichts heraus mich gefragt, ob sie mir einen Witz erzählen soll. Und der war so schlecht, dass ich dann zurückgeschrieben habe, dass das der schlechteste Witz wäre, den ich überhaupt gehört hätte. Und dann kam aber sofort eine Konversation. Also es tät dir total leid, ob ich heute irgendwie mies drauf wäre. Und das ist die nächste Phase für mich, wo ich denke, wow, wir sind nämlich sehr wohl schon in einer Art von, können wir vielleicht irgendwie in so einer Art von emotionalem Austausch gehen? Wie geht's dir gerade? Soll ich mal einen kleinen Witz machen und wie kommt das so bei dir? Und da, glaube ich, müssen wir sehr genau hinschauen, was es macht, wenn ich als 53-Jährige da drauf gucke oder ein 11-Jähriger, der einsam und alleine in seinem Kinderzimmer hockt, eigentlich Hausaufgaben machen sollte und auf einmal merkt, da ist ja jemand, der sich mit mir austauschen möchte. So, und da haben wir sicherlich Gesprächsbedarf.
Absolut. Es ist, glaube ich, eine große gesellschaftliche Herausforderung, die uns bevorsteht, eben mit dieser Technologie auch angemessen umzugehen. Aber auch für uns als Branche ist es natürlich eine Herausforderung. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, man könnte schon sagen, KI ist ein Stück weit ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bietet es uns Vorteile, Potenziale als Medienunternehmen, eben auch unsere Prozesse effizienter zu gestalten, auch uns bietet uns neue Zugänge auch zu unseren Informationen, zu unseren Archiven. Andererseits ist es auch gerade eine konkrete Bedrohung für uns als Medienunternehmen. Wie nehmen Sie gerade diese Bedrohung wahr?
Ich finde, es lässt sich gut an dem festmachen, was ich gerade beschrieben habe. Wir hier als Medienunternehmen, die Funke Mediengruppe, setzt sich mit KI als einer neuen Technologie auseinander. Das heißt, hier sitzen nur Menschen mit einer journalistischen Ausbildung, mit einer Prägung, mit einem Vorwissen, was sie dann auch noch mit Kolleginnen und Kollegen teilen können, die ebenfalls hier aus unterschiedlichsten Gründen und für unterschiedlichste Aufgaben angestellt sind. Wenn das zu Hause im Privaten auf einmal aufploppt und da ist diese Meta-AI für mich das brandgefährlichste, wenn Sie mich nach Gefahren, Risiken, aber auch Vorteilen fragen, das brandgefährlichste, was vollkommen für mein Gefühl kommentarlos über Nacht vor einigen Monaten eben auch in Deutschland angekommen ist. Wir haben es alle auf unseren iPhones auf einmal gehabt. Da hat keiner mehr vorher gefragt, wollen Sie das, wollen Sie es nicht. Kinder sehen diesen kleinen blauen Kreis, genauso wie Erwachsene, fragen ihre Mutter. Und dann nehme ich mich mal direkt mit ein, was ist das denn? Ja, weiß ich auch nicht. Können wir es löschen? Können wir es stumm schalten? Bis man zu diesem Stummschalten gelangt, muss es tatsächlich schon das ein oder andere Know-how geben. Wie gehen wir mit Privatsphäre und WhatsApp-Regulierung so im privaten Handybereich? Wie gehen wir damit eigentlich um? Da würde ich nicht davon ausgehen, dass das tatsächlich jeder und jede und auch ältere Leute wissen. Und die Chance, die ich ab da sofort gesehen habe, ist für uns Medienschaffende, der große Teil auch unserer Service-Funktion. Wir müssen als Medienunternehmen dafür Sorge tragen, dass diese Art von Umgehen mit, Verstehen von, Erkennen das, dass wir das in die Breite, in die ganze Reichweite unseres Funke-Kosmos tragen, in die Gesellschaft, damit wir die Menschen genau da begleiten. In dieser Erstsorge, was ist denn das? Dann wird ja interessanterweise als erstes gegoogelt, wie kann ich es abstellen? Und wenn man dann einen Schritt weiter auch in dem Informieren übergeht, nämlich wir dürfen halt eines bei all dieser Art von Einführung von KI nicht vergessen, der Absender ist ein Tech-Unternehmen, das entweder in Amerika beheimatet ist oder in China. Und wie wir alle wissen und wie wir erst recht wissen, seitdem es diese riesigen, neuen und auch sehr besorgniserregenden geopolitischen Auseinandersetzungen zwischen den USA, Trump, China, Putin, Ukraine-Konflikt, Hamas, Israel. Wir sind einfach in einer Welt angekommen, wo es nicht mehr rein neutral zu beurteilen ist, woher jetzt Plattform XY kommt, sondern wir müssen uns, und das halte ich aber ganz klar gesagt für eine wahnsinnig wichtige Kraft, die wir als Gesellschaft da gerade entwickeln, wir müssen uns wieder sehr intensiv damit auseinandersetzen, welche Strategie, welche Agenda steckt möglicherweise dahinter und sich eben nicht in Verschwörungstheorien verlieren und irgendwelchem Hokuspokus, sondern wirklich sich mündig und faktenorientiert mit Dingen auseinandersetzen, die unseren Alltag unwiderruflich, es wird nie wieder weggehen, bestimmen. Und wir kommen aus einer Zeit, und deswegen war es ganz schön, dass ich eingangs ein bisschen beschreiben konnte, wie ich auch im Journalismus groß geworden bin. Wir kommen aus einem dicken, weichen Wattebett von um 8 ist Tagesschau, dann sind alle einmal auf dem gleichen Stand. Zwischendurch gibt es ein paar Zeitungen. Und am nächsten Morgen ist es ganz klar, die Zeitungen werden alle brav ausgetragen, jeder liest sie. Die Anzeigenseiten, vor allen Dingen am Wochenende, die Rubrikenmärkte dick gefüllt, dass die Zusteller sich auch damals schon beschwert haben, wir sollen das alles schleppen. Aber es lief wie geschnitten Brot. Jetzt sind wir in einer ganz anderen pluralistischen auch Medienvielfalt angekommen, was auch wieder im Kern, und so habe ich immer auch die Erfindung, die Einführung des Internets, World Wide Web verstanden. Das ist ja im Kern grundgut gedacht als eine Liberalisierung, einen freien, fairen Zugang zu Wissen. Leider, und da ist auch Wolfgang Schäuble so ein wahnsinnig wichtiger, eine wichtige Stimme zu dem Erkennen von, was wir da falsch gemacht haben, für mich immer gewesen, sich dann doch so schnell in diesen Filterblasen zu verlieren. Also die richtige Chance dieser Technologie des Internets gleich so in eine, na dann wollen wir aber nur noch Ihnen zeigen, was Sie wissen wollen und dann hauen wir die Werbung da drauf und verdienen sofort wieder Geld. Also dieses menschengemachte, diese Gier nach Erlös, die begleitet auch, ist wahrscheinlich auch etwas, was Gesellschaften immer schon begleitet hat. Wie kann man jetzt das meiste für sich an Profit rausschlagen? Und auch da, die Medienbranche hat vollkommen verpasst auf diesen Zug in einem klaren Verstehen, wo fährt der eigentlich hin, was ist das für ein Zug und was passiert, wenn ich den so einfach abfahren lasse und denke, ich schmeiße so ein paar gratis, ich schmeiß mal unsere Inhalte, schmeiße ich hinten rein, der fährt schon irgendwo hin und idealerweise bringt er mir noch ein bisschen kostenfreie Reichweite. Und wie wir alle wissen, Ergebnis dieser verantwortungslosen Haltung einer neuen Technologie gegenüber war, wir konnten und können dieses Rad der Gratisinhalte nicht mehr zurückdrehen. Mühsam fangen wir jetzt seit Jahren an, für journalistische Inhalte von Menschen, von professionellen Journalistinnen und Journalisten erstellt, muss es ein Entgelt geben. Die Diskussion begleitet uns seit 20 Jahren, wahrscheinlich länger. Und die grundfalsche Einstellung zu dieser Art von, wie gehen wir mit einer neuen Technologie um, aus dem, und das wollte ich eigentlich sagen, aus diesem 80er, 90er Jahre übersatt sein, aus diesem faul werden, weil läuft doch alles in Deutschland. Wir haben maximal 4 Parteien und 3 Fernsehprogramme, dann kommt irgendwann RTL um die Ecke. Ja, ist ganz unterhaltsam, schauen wir hin und sind gar nicht mehr bemüht, sich uns kritisch auch über die Zukunft. Und was macht es mit dem Konsumerverhalten? Was macht es auch mit der nachrichtlichen, mit den Kanälen? Wie müssen wir uns wie müssen wir uns darauf einstellen, wohin auch diese Art der des Medienkonsumierens hingeht. Und für meine Familie kann ich sagen, dass Günter Grotkamp niemals in die USA gereist ist, um sich ein amerikanisches Redaktionssystem anzuschauen, mhm. sondern dem war wichtig, als Medienmanager zu optimieren, was halt aus den Quellen wahnsinnig gut sprudelte und mhm. Das noch kostengünstiger zu trimmen und das Visionäre, wohin geht denn die Reise auch medienpolitisch und was macht auch Technologie mit uns als Kreatoren, als mhm. Verantwortliche? Das hat man in dieser überbordenden Wirtschaftlichkeit verpennt.
Mhm. Ja, ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, den haben Sie eben schon ein bisschen skizziert, und zwar das Thema Meinungsvielfalt in Bezug auf KI. Ich finde, Sie haben da vor kurzem bei Ihrer Keynote beim European Publishing Congress eigentlich ein paar interessante Punkte gemacht. Sie haben nämlich gesagt, dass KI den Diskurs verengt, weil sie ein People-Pleaser ist. Und Sie haben auch erwähnt, dass in den Fußnoten der Google-KI halt auch überwiegend häufig Quellen der Öffentlich-Rechtlichen stattfinden und eben kaum Quellen aus privaten Medienhäusern eben dort verlinkt werden. Wie würden Sie diese vielleicht zwei Punkte einordnen, gerade in Bezug auf Meinungsvielfalt und KI?
Gerne, weil für mich, und da bin ich sicher nicht alleine, ist die klare Erkenntnis, KI kann keinen Diskurs. Mhm. KI wird sich immer, gerade in den Zusammenfassungen, die Sie gerade angesprochen haben, auf also den kleinstmöglichen Nenner versuchen zu reduzieren, einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen, die idealerweise von jedem verstanden werden, die kein Nachfragen nötig machen und die auch, egal aus welcher Richtung, Meinung oder auch biografischem, intellektuellem Hintergrund eine solche Frage gestellt wird an die KI, sollte die Antwort idealerweise leicht und gut verständlich und verdaubar sein. Und deswegen ist das, was der professionelle Journalismus im Kern zur Aufgabe hat, etwas grundlegend anderes. Unser Job ist, eine wahrheitsgemäße, eine faktenbasierte Grundlage zu schaffen, um Menschen über Sachverhalte, Ereignisse etc. zu informieren. Und idealerweise, und das steht nun mal im Pressekodex, den ein jeder Journalist, eine jede Journalistin, die für ein professionelles Medienunternehmen arbeitet, mit ihrem Arbeitsvertrag unterschreiben müssen. Dieser Kodex setzt gewisse Regeln voraus. Ich will das hier nicht ausführen. Es geht aber um das Zwei-Augen-Prinzip, um die mehreren Quellen, die Sie immer befragen müssen, um das kritisch-objektive, um das eben sich nicht gemein machen, um eine klare Deklaration dessen, was sie zu diesem Artikel gebracht hat und am Ende unterschreibt ein jeder, eine jede mit ihrem Namen und bürgt damit für die Verlässlichkeit, verbrieft sich für einen Inhalt. So, jetzt ist der Kern und der Anspruch des professionellen Journalismus, den Diskurs in unserem Land in Gang zu halten, sich aufzuregen, abzuregen, eine Meinung zu haben und die Menschen in die Lage zu versetzen, miteinander zu diskutieren über die Themen unserer Zeit, idealerweise, um dann eben ihr Kreuzchen auch bei den Wahlen zu machen, in einer echten, aus einer echten Überzeugung heraus, die sie in sich zusammengetragen haben. Das alles ist KI nicht. KI fasst zusammen, was quasi durch unsere, und es sind nun mal vielfach die journalistischen Häuser, die diese Inhalte produzieren. Und das auf eine sehr reduzierte Art zusammenzufassen, das macht KI. Mhm. Sie sprachen gerade das Scraping an. Seit Mai diesen Jahres gibt es bei Google eben diese KI-Zusammenfassung. Mhm. Und da taucht, also vor Mai 2025 war dann bei Google Search, wenn Sie Attentat Solingen eingegeben haben, waren dann Medienartikel, also Artikel zu finden, die sie anklicken konnten, und so sind sie dann auf die Websites gelangt. Und wenn sie mehr lesen wollten, dann war eben nicht nur dieses Snippet, sondern idealerweise die Paywall, und so finanzieren wir private Medienunternehmen unsere Inhalte plus die Werbung, die wir brauchen, die Google leider natürlich nicht oben listet. Also auch da tauchen die Öffentlich-Rechtlichen immer oben auf, weil werbefrei. Schlimmste Erkenntnis seit eben auch leider Jahren ist, dass dieser Medienstaatsvertrag genauso nicht gemeint ist, dass Text und Bild quasi unser Tanzbereich ist, Audio und visuell der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Und was Sie finden, wenn Sie bei Google vor Mai das eingegeben haben, dann sind das in großer Zahl also fast vollständige Regionalseiten mit dem Absender der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Jetzt haben wir eine neue Situation, und zwar wird es zusammengefasst von einer, in dem Fall, ich nehme jetzt mal die Google-KI, und da taucht dann nur noch eine Fußnote auf, was quasi die Quelle ist. Und das Interessante, und auch da schaut unsere Branche irgendwie so ein bisschen halb eingeschlafen zu, ist, dass es einsehbar, nachlesbar und auch öffentlich, wie gesagt, an vielen Stellen schon gemacht wurde. In diesen Fußnoten, wer sie denn liest, sind über 80% Inhalte der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Warum? Und da ist wiederum eine kleine Bewegung jetzt auch Gott sei Dank erkennbar, weil die Öffentlich-Rechtlichen, die eben über unsere Gebühren zwangsfinanziert werden, sie und ich müssen beide kommen in Beugehaft, wenn wir keinen Beitrag zahlen. Und das Selbstverständnis der Öffentlich-Rechtlichen ist tatsächlich, dass wenn die Maschinen, wenn KI-Training stattfindet anhand von journalistischen Inhalten, dann idealerweise doch die erstens mit 8 Milliarden gut dastehen, die müssen sich nicht über Werbegelder etc. mühsam selbst finanzieren, und dann sind es wenigstens die verlässlichen Inhalte. Das heißt, anders als wir, die wir privat finanzierte Medienanstalten frei und unabhängig uns irgendwie durchwurschteln müssen in dieser Zeit der Transformation, geht es da halt eher ums Geld ausgeben und nicht ums Geld verdienen wie bei uns. Und mittlerweile, und wir alle haben einen quasi maschinenlesbaren Nutzungsvorbehalt eingeführt, um es rechtlich irgendwo, und da braucht es gerade, ich denke, da sprechen wir vielleicht noch drüber, auch auf EU-Ebene, klare Regularien, dass wenn man diese Text-Opt-out, diesen Vorbehalt maschinenlesbar trägt, dass dieses Scraping, also dieses ungefragte Absaugen von Inhalten quasi rechtlich schon nicht erlaubt ist. Ja. In Klammern gesagt, es gibt aber bislang nicht eine einzige Technologie, die dem auch wirklich vorbeugt. Also es gibt nicht wie auch früher auf dem 20-Markschein das Wasserzeichen, wo dann klar war, wenn es nicht drauf ist, dann ist das eine Blüte, Falschgeld. Das gibt es nicht. Und auch da, wir sind technologisch quasi, jetzt haben wir erstmal so ein rechtliches Konstrukt und sind aber technisch noch nicht in der Lage, da auch so einen virtuellen Riegel für die KI vorzuschieben. Ja. Was wir aber sehen, und dafür haben wir Technologie, wie viel tagtäglich von unseren Inhalten ungefragt und ohne irgendein Entgelt abgesaugt wird. Und der Erfolg von vielen KI-Suchmaschinen, was das Verhalten und was die Exzellenz angeht, der belegt genau das. Also die journalistischen Inhalte sorgen hier für wir werden nicht gefragt, wir werden nicht dafür bezahlt, aber wir tragen jeden Tag dazu bei, dass die Suchmaschinen immer besser werden. Und letzter Punkt, was mehr als unfair ist, und ich kann hier und heute versprechen, dass ich bis zum Letzten gehen werde, um mich hier weiterhin dafür stark zu machen, dass diese Art von Fußnoten, wo die Öffentlich-Rechtlichen auf eine Opt-out-Vereinbarung verzichten, wobei der Hinweis wirklich wichtig ist, dass gerade bei der ARD, also dass ich bei der ARD, und ich würde das schon auch auf den Intendanten Florian Hager zurückführen, sich Gott sei Dank etwas geändert hat. Das heißt, die ARD sind tatsächlich jetzt so weit, dass sie das auch eingeführt haben. Also es gibt diese Maschinen, diesen Nutzungsvorbehalt jetzt bei der ARD. Interessant stand heute auch nochmal bundesweit im Pressespiegel unserer Branche, das ZDF führt Gespräche, schaut es sich in Ruhe an und möchte dann, nachdem sie sich mit allen KI-Anbietern quasi besprochen hat, überlegen, ob sie das für sich auch tun. Und man sieht eben mit dem zweiten nicht besser, sondern ich finde das maximal gefährlich, wenn wir eine Tür einer deutschen Medienbranche, die genau aus diesem dualen System mal so erfunden wurde, wenn wir da einen Player an Bord haben, der sagt, wir stehen hier nicht geschlossen in einem Selbstverständnis einer Technologie und vor allen Dingen den Anbietern dieser Technologie gegenüber, was ein wahnsinniger Mehrwert wäre, indem wir sagen, wir können trainieren, es ist wichtig, wir stehen für journalistische Exzellenz, aber es hat ein Preisticket. Und wenn ein Player, und in dem Fall das zweite deutsche Fernsehen, sich nicht in einer Reihe, die dem Erhalt der freien, unabhängigen Medien in Deutschland dient, gleichwohl die einen vom Staat bezahlt werden, die anderen privat finanziert werden, aber so funktioniert unser duales System. Und wenn einer sagt, ich mache die Tür auf, dann beschädigt das irreparabel die Erlösmodelle von allen privat finanzierten Medienhäusern Deutschlands. Das kann ich heute schon sagen. Und ich verstehe nicht, warum wir als Einzige da irgendwie nach wie vor so riesen Diskussionen führen. Stichwort auch zur Digitalsteuer. Im europäischen Ausland wird das längst anders gehandhabt. Wir haben die größte Vielfalt, ist jetzt eine sehr lange Antwort, ich weiß, aber es ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wir sind einzigartig in dieser pluralistischen Struktur, was Medienmarken angeht in Deutschland. Und wir machen uns das gerade auf eine Art und Weise kaputt. Die nochmal Vergleich Einführung World Wide Web etwas ist, wo man nicht mehr die Möglichkeit haben wird, das zu reparieren.
Absolut. Lange Antwort, aber auch ein sehr komplexes Thema, deswegen absolut okay. Ich würde sagen, wir versuchen trotzdem nochmal jetzt wieder ein wenig weiter zu blicken. Wir haben viel darüber gesprochen, wie sozusagen KI jetzt die Branche betrifft, was es auch sozusagen mit der Medienlandschaft in Deutschland macht. Blicken wir vielleicht jetzt auch noch einmal auf Funke, wie wir mit KI umgehen. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass wir uns eben sehr früh auch dafür eingesetzt haben, über KI einen Austausch zu pflegen, einen pluralistischen Austausch zu pflegen, uns auch relativ früh klare Leitplanken gesetzt haben mit unseren KI-Leitlinien, wo wir beispielsweise auch ja formuliert haben, dass der Mensch immer im Mittelpunkt steht und dass wir an dieses Prinzip eben glauben. Und meine Frage an der Stelle an Sie vielleicht ist, wie wichtig Ihrer Meinung nach genau das ist, diesen Austausch in der Organisation zu pflegen? Und auch so offen über KI zu sprechen.
Ich finde, es ist der Kern von allem. Also den Umgang mit KI verantwortungsvoll dem Unternehmen gegenüber, aber auch dem Beruf oder der Berufung des Journalismus gegenüber. Das ist unsere Aufgabe. Es geht im Kern um den Umgang mit KI. Und Sie und ich, wir säßen heute hier nicht einander gegenüber, wenn es nicht genau das braucht. Menschen wie Sie, die in ein großes, altes Medienunternehmen kommen und Lust darauf haben, mit all ihrer Expertise, mit ihrer Ausbildung, aber auch mit ihrem klaren Blick auf die journalistische Verantwortung. Und nochmal, ein Medienunternehmen ist nicht eine Schraubenfabrik. Ich sage das deswegen, weil man nicht vergessen darf, was diese gesellschaftliche Relevanz von dem, was wir hier machen, immer mit sich bringt. Es gibt so viele Häuser, und Springer ist eines davon, die sich jetzt jubelnd die sich der KI irgendwie so jubelnd um den Hals werfen und sagen, verstanden, jetzt machen wir ganz viel Journalismus KI generiert. Ich habe heute einen Artikel gelesen, Korrektiv macht jetzt einen KI-generierten Podcast. Das heißt, da spricht eine KI-Stimme fast zusammen, was ein Newsletter gescrapt oder zusammengetragen von dem, was dieses Format Korrektiv hat, fair enough, und dann eine KI-Stimme trägt vor. super kostengünstig in 2 Minuten gemacht, können Sie auf allen Kanälen aussenden. Ich finde, und das war Ihre Frage, wir bei Funke haben hier schon quasi eine Stufe an Kompetenz erreicht. Mhm. Zum einen, und das wollte ich damit nochmal unterstreichen, weil wir sehr schnell verstanden haben, wir brauchen viel mehr echte KI-Expertise, die man nicht, und das ist auch so ein bisschen Learning aus alter Zeit oder wenn Sie auf Social-Media-Aktivitäten in Medienhäuser gucken oder auch der Umgang vom, wir kommen vom Foto und wollen doch jetzt viel mehr Bewegtbild machen, weil es ein riesen Mehrwert auch für die Berichterstattung, für die Inhalte, für die Produkte ist. Und immer passiert das aus der Organisation heraus, was ja im Kern noch richtig ist, dass der Fotograf jetzt eine Kamera hat, die fotografieren kann, macht ihm viel mehr Spaß, braucht technische Voraussetzungen, Investitionen, alles klar. Aber bei KI dürfen wir, und das war meiner Familie und mir wahnsinnig wichtig, vor Jahren schon darauf hinzuweisen, Achtung, lass uns jetzt bitte nicht aus Kostengründen, weil alles irgendwie runtergedampft werden muss, mit einer vollkommen neuen, es ist ja eine erstmal neutrale Technologie, aber lasst uns nicht den alten Fehler nochmal machen. A, wir wissen eh selber am besten, wie es geht. Hat jetzt auch nicht immer funktioniert. B, wird schon alles nicht so schlimm werden und irgendwie kommen wir dann damit klar. Und C, wir bringen uns das selber bei. Das ist eine Art von Selbstverständnis, die mittlerweile in einer Welt, in der wir jetzt in einer digitalen Realität, in der wir alle jeden Tag kommunizieren, arbeiten, reisen etc., genau da braucht es die Menschen, die sich mit dem Thema der künstlichen Intelligenz sehr viel länger und auch unter anderen Voraussetzungen beschäftigt haben. Deswegen, also Ressourcen sind wichtig. Und dann nächste Stufe, ein Unternehmen, die Mitarbeitenden wirklich fit zu machen, KI fit zu machen, in Form von sehr viel intensiver, kontinuierlicher Kommunikation, Townhalls, und zwar in allen Bereichen. Es reicht nicht, wenn es immer heißt, das ist jetzt nur ein Thema, wo die Produktbereiche sich auseinandersetzen müssen. Nein, die Riesenchance von KI ist, all diese drögen Verwaltungsaufgaben, das Recherchieren, das Einpflegen von, nehmen Sie einen Eventkalender oder irgendwelche langen Zahlenkolonnen im Bereich des Controllings. Also es braucht ein, und das haben wir genauso gemacht, ein KI-Führerschein für alle Mitarbeitenden, damit diese Art von Informationsaustausch, aber auch Kompetenzerweiterung das gesamte Unternehmen betrifft. Und die wunderbare Erkenntnis, und die war erwartbar, ist, wenn man alle mitnimmt, dann entsteht nicht nur eine nochmal neue Art auch des Zusammenarbeitens, des Zusammengehens, weil es ist für alle neu und es macht ehrlich gesagt wahnsinnig viel Spaß, in KI-Meetings reinzugehen, auch mir, weil man lernt immer was. Es gibt immer wieder neue, das sind ja wie kleine Startups, dann hat wieder ein kleiner Arbeitskreis eine Reel-Maschine erfunden. Also kurz erklärt, wo wirklich für redaktionelle Inhalte quasi eine Reel-Maschine Zeit, also in wahnsinnig kurzer Zeit nochmal das extra kreiert, was man sonst mühsam hätte zusammenschnippeln und nochmal Musik drauf und nochmal ein anderer Schnitt. Und es gibt so viel mehr Aufgaben, die KI den Menschen abnimmt und ihnen mehr Luft, aber auch mehr Lust wieder gibt, zurückschenkt für das, was der Journalismus eigentlich im Kern ist. Und wir kommen gerade wieder in eine Phase, wo dieses Brennen für journalistisches Arbeiten, mit den Menschen sprechen, rausgehen, die Fotos machen. Also das, wofür wir eigentlich da sind, das hat durch KI eine große Chance, so viel besser zu werden und den Menschen wirklich das belastende, zeitfressende und auch sehr kostenintensive Tun, was einfach so quasi hinterm Vorhang dazugehört, um ein tolles Produkt zu machen, ihnen das zu erleichtern. Und deswegen glaube ich, unser KI-Führerschein, das Mitnehmen aller, das hat etwas ausgelöst, was ich für einen wahnsinnigen Schritt bei jeder neuen eine Begeisterung für eine Technologie. Mhm. Wichtig ist, dass wir, glaube ich, hier eben nicht mehr diejenigen sind, die den Zug mal wieder verpasst haben, sondern dass Funke da verstanden hat, weil wir frühzeitig reagiert und auch, finde ich, aufgeklärt, verantwortungsvoll damit umgegangen sind, uns Expertise ins Haus geholt haben. Wer will in diesen Zug einsteigen? Wohin wollen wir fahren? Wie wollen wir uns dafür aufstellen? Und wir sind jetzt, würde ich sagen, schon die sich da auch eine starke Lok vorne dran geschnallt haben, im Sinne von, wir haben einen Plan und wir haben auch genau die Führungsköpfe. Und einer von denen sitzt mir nun mal gegenüber, mit denen wir hier sehr gut vorbereitet die Reise starten können.
Absolut. Freut mich, dass Sie das auch so sehen. Ich sehe es natürlich auch so. Und vielleicht sprechen wir noch ein bisschen weiter darüber, welche Potenziale jetzt KI auch bieten kann, gerade im Hinblick auch auf das Lokale und das Erlebbare. Und ich finde eigentlich einen ganz spannenden Gedanken, den Meinolf Ellers vor kurzem geäußert hat, der von der Renaissance des Lokalen eigentlich sprach. Und gesagt hat, dass jetzt auch zunehmend eben jüngere Menschen wieder echte lokale Erlebnisse der entfremdeten Welt, der sozialen Medien, des Internets bevorzugen und dass wir eigentlich ja in so einer Ära stehen, wo das Lokale auch wieder viel mehr, viel beliebter wird, viel wichtiger wird, viel mehr in den Mittelpunkt rückt. Was ist denn Ihr Blick darauf, wie KI uns letztendlich auch helfen kann, eben genau dieses sozusagen wieder zu stärken?
Ja,
welche Rolle sie da übernimmt.
Genau, ich würde erstmal sagen, dass auch KI, und wir hatten ja ein paar Krisen, wir hatten einige Krisen in den vergangenen Jahren, begonnen mit Corona, dann kam der Ukraine-Konflikt, die Energiekrise. Und die Menschen sind, glaube ich, in eine Art oder Medienunternehmen, übrigens fast immer parallel vergleichbar auch mit der Politik. Medienunternehmen sind seitdem in eine Art Glaubwürdigkeits- und auch Wertschätzungskrise gerutscht, aus der wir so aus eigener Kraft irgendwie gar nicht mehr rausgekommen sind, weil ähnlich wie Politiker dieses Reden über und wir sagen euch mal, was ihr wissen müsst und die Diskussionen, warum, weshalb, die führen wir oder haben sie möglicherweise auch zu reduziert geführt. Also gerade Medienunternehmen, glaube ich, in den letzten Jahren wahrscheinlich seit an Beginn dieser Pandemie haben meiner Meinung nach fast zu sehr sich auf eine Art Political Correctness committed, die nicht wirklich dazu geführt hat, dass die Menschen sich gesehen und mitgenommen gefühlt haben. Mhm. Und dazu kommt der Kostendruck, die wirtschaftlichen Themen, Energiekrise, steigender Mindestlohn, will ich jetzt alles hier überhaupt nicht ausführen, ist aber deswegen die Antwort auf Ihre Frage, weil ich glaube, dass sich nicht nur junge Menschen, sondern unsere gesamte Gesellschaft in Deutschland in so einer anhaltenden, in einem Gefühl von nicht verstanden werden fühlt, irgendwo desillusioniert. Man kann ja doch keinen Teil dazu beitragen, was die da oben entscheiden, bezogen auf die Politik oder die da oben schreiben, bezogen auf die großen Medienmarken. Und das führt dazu, dass, und das ist nochmal ein ganz konkretes Thema auch zu dem, was Meinolf Ellers und unsere gemeinsame Initiative Use the News, wo wir uns seit Jahren in großer Kooperation mit den öffentlich-rechtlichen Sendern, aber auch mit RTL, der dpa und vielen tollen Verlagen auf ein Format konzentrieren, das sich mit dem Nachrichtenverhalten von jungen Menschen und wie wir diese Zielgruppen erreichen beschäftigt. Und eine klare Erkenntnis, gerade nochmal zugenommen in den letzten 2 Jahren, war, dass junge Menschen, Zielgruppen von 14 bis, ich glaube, 32, 34, also durchaus eine breite Gruppe von jungen Menschen und jungen Erwachsenen in Deutschland, sich wegen dieses überbordenden Social-Media-Konsums mehr und mehr vereinsamt fühlt, dass dieses Abdriften in virtuelle Welten, begonnen beim Gaming von Kindern, die dann 13 Stunden, das sind Zahlen, die jetzt nicht nur ein einzelner Elfjähriger produziert, sondern die wirklich in Schulen belegt werden, durch Schulen belegt werden, wie viele Kinder da einfach im Unterricht nicht mehr aufmerksam dabei sind, weil die einfach Nächte durchzocken, wo man sich immer fragt, wo sind denn die Eltern, wer zieht da mal den Stecker? Aber das ist, wie gesagt, auch, das ist ein anderes Thema. Nur ich glaube, diese Vereinsamung und auch dieses nicht mehr Teilhaben an echten Erlebnissen. Sport ist immer ein Riesen-Kit auch in der Gesellschaft gewesen. Gemeinsame Sporterlebnisse, Sportvereine. Auch da hat Corona nochmal so viel Schaden angerichtet, weil viele kleine Vereine sich das dann alles auch nicht mehr leisten konnten und man so darauf reduziert wurde, jetzt bleiben alle zu Hause, und was das mit Kindern und Jugendlichen gemacht hat, wissen wir alle. Der Riesenvorteil von KI ist, dass es Formate journalistischer Art geben wird, um das lokale Gemeinschaftserlebnis, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Schützenfeste. Ich komme aus Westfalen, da ist, meine Mädchen sind jeden Abend irgendwo auf dem Schützenfest. Und diese Art von Gemeinschaft, da geht man hin, das ist Werte, das ist Tradition, das kann man alles auch ein bisschen, das kann man belächeln. Aber wenn ich sehe, dass junge Menschen eine Art Verbindung und sich darauf freuen, einmal im Jahr kommt das Dorf zusammen, kommt die Gemeinde zusammen und macht da weiter, wo schon die Großeltern irgendwie standen, dann zeigt das doch, dass dieses Bedürfnis danach, sich in echt zu treffen und miteinander Spaß zu haben, aber auch so viele NGOs genauso funktionieren. Man trifft sich für eine Idee, ein Projekt, ein Problem, das einer Reihe von Menschen auf der Seele brennt. Und da muss die Zeitung, das Medium, die Marke vor Ort dabei sein. Wir müssen darüber berichten, wir müssen das Ganze im Live-Ticker, wunderbare Arbeitsübernahme für KI, begleiten, was Menschen erleben, was sie einander erzählen, diese emotionale Nähe, das Gespräch mit denjenigen, die, nehmen Sie auch Krebsinitiativen, Yes We Cancer ist eines unserer Herzensprojekte bei Funke, die YesCon in Berlin hat mich mit so vielen Menschen in Kontakt gebracht, die in kleinen Selbsthilfegruppen sich für einen besonders seltenen Krebs oder ein eigenes Schicksal engagieren. Und all diese kleinen Selbsthilfegruppen bekommen durch ein Medienunternehmen wieder die Sichtbarkeit, dass andere Menschen überhaupt erst darauf aufmerksam werden. Und die große Chance, und da bin ich so sehr von überzeugt, was Vertrauensverlust, Wertschätzungskrise etc. angeht von Medienunternehmen in dieser Zeit ist, dass wir da sein müssen, wo die Menschen mit ihren Sorgen, mit ihren schönen Erlebnissen, mit ihren Nöten, mit ihren Themen einander, miteinander in den echten Austausch gehen. Nicht virtuell, nicht im Chat, sondern vor Ort, weil das Beste, was wir tun können, ist uns wieder darauf besinnen, dass wir nicht dafür da sind, was auch wichtig ist, aus Berlin heraus über viel Nachrichtliches aus der Welt zu informieren. Aber wir sind ein lokales Medien-, ein Tageszeitungshaus mit wunderbaren Marken deutschlandweit. Und ich glaube, wir haben einfach in den letzten 20 Jahren gedacht, so ein Fußballspiel, Drittligist irgendwo in Thüringen, da schicken wir eine Praktikantin hin. Tolle Chance für die Praktikantin. Wertschätzung aus Sicht eines Chefredakteurs, würde ich mal sagen, gleich null. Und jetzt passiert genau der Umkehrschub. Wir haben wirklich verstanden, Mann oh Mann, die Leute wollen, dass wir da richtig Gas geben vor Ort, weil das ist unser Netzwerk. Da sind seit Jahrzehnten unsere Fotografen, die wissen, wann welcher Platzwart hier, keine Ahnung, die Asche beim letzten Mal erneuert hat. Diese Geschichten, dieses Zusammenhalten, auch meine Zukunft, weil meine Kinder da aufwachsen. Da müssen wir vor Ort sein, da müssen wir all das machen, was KI nicht kann, nämlich emotionale Nähe, Austausch, unterstützen, diskutieren, Sorgen publik machen. Und ja, es gibt Formate, Hamburger Abendblatt macht da zusammen mit Drive gerade ein tolles Projekt, wo man auch sieht, KI kann auch ein wunderbarer Motor sein, um zum Beispiel ein Thema einzureichen und dann so eine Befragung KI generiert im Leserinnen, Userinnen und Userkreis zu initiieren. Und dann können Leute zu irgendeinem soll die Eiche gepflanzt werden, ihre Meinung einreichen. Dann kann KI ein wunderbares Umfrageergebnis präsentieren und kann auch weitere Ideen und Vorschläge machen zu anderen Projekten. Aber am Ende steht immer der Mensch, der Journalist, die Journalistin, die draufschaut und sich darüber und selbst die Entscheidung trifft, was ist der Mehrwert, was ist die Relevanz und was ist wirklich die verlässliche Information und eben die Wahrheit, die für Leserinnen, Leser, Userinnen, User mit der Absendung, unter der Absendung der Marke Watz, Wertz, also Morgenpost, Abendblatt etc. Wichtig ist. Und das finde ich eigentlich den Kern allen Umgangs mit KI. Am Anfang und am Ende steht der Mensch. Wir müssen uns immer bewusst machen, Achtung, die Plattformen haben mittlerweile tatsächlich eine Agenda, wenn wir verstehen wollen, warum, wer sie finanziert, was sie erreichen wollen, was sie vor allen Dingen mit unseren Daten machen. Aber eins dürfen wir auch nicht vergessen, wie gut es ist, dass wir jetzt endlich anfangen, die Augen aufzumachen, drüber nachzudenken, was wir tun. Und das kann am Ende auch für unsere Gesellschaft, das kann alles nur gut sein, dass man jetzt auf einmal wieder verantwortungsvoll ist in dem, was man macht. Seit 20 Jahren hauen wir ja auch unsere Daten in irgendwelche Microsoft-Clouds und haben uns auch noch nie gefragt, ob das eigentlich so gut ist, wenn all unsere wirklich sensiblen Daten in einer US-amerikanischen Cloud sind. Haben wir alle erst quasi sorgenvoll im Kopf, seitdem es Donald Trump gibt. Also irgendwie macht das Leben auch immer einen nochmal so sehr klar darauf aufmerksam, Putin, Trump, China, Korea, bitte überlegt genau jeden Tag, ob ihr KI nutzt, wie ihr KI nutzt und mit welcher Art von Information ihr andere und eben auch diese Technologiekonzerne füttern wollt, weil man kann es jeden Tag auch anders machen.
Absolut. Liebe Frau Becker, herzlichen Dank bis hierhin für dieses aufschlussreiche Gespräch. Es war wirklich sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Wir haben jetzt, wie für unseren Podcast üblich, zum Abschluss noch eine kurze Sonderübung sozusagen vorbereitet, nämlich kurze Fragen, auf die ich Sie bitten würde, kurz zu antworten.
Das Schwierigste wird das Kurze sein.
Sollen wir es versuchen?
Gerne.
Gut. Erste Frage, was ist Ihre größte KI-Hoffnung?
Das kann ich kurz und knapp beantworten. Medizinische Erkenntnisse, mehr Wissen, mehr Know-how, mehr Technologie beim Erkennen von Krankheiten. Yes, We Cancer ist da ein gutes Beispiel, was KI im Erkennen von Tumoren etc. mittlerweile Gott sei Dank kann.
Absolut. Wovor haben Sie Angst beim Thema KI?
Lang gerade schon besprochen, ich habe Angst davor, dass uns KI-Konzerne die Luft zum Atmen nehmen in der Form, dass sie unsere Erlösmodelle als private Medienunternehmen zerstören und dass wir nicht in der Lage sind, dem etwas europaweit geschlossen und effektiv entgegenzustellen.
Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Die Zukunft vorhersagen. Ich hätte vor 2 Wochen noch gesagt, das emotionale Gespräch kreieren. Nochmal der Hinweis auf das, was ich als journalistische Aufgabe erachte, habe ich gerade ausgeführt. Seitdem diese Meta-AI mich gefragt hat, muss ich zugeben, in einem Moment, wo ich echt schlechte Laune hatte, ob sie mir einen Witz erzählen soll, bin ich umso alarmierter, dass ich bei dieser Antwort eben nicht mehr sagen kann, das emotionale Zwiegespräch.
Letzte Aufgabe, vervollständigen Sie diesen Satz. KI bei Funke wird.
Wird eine großartige Chance sein, mithilfe dieser neuen Technologie unsere journalistischen Produkte, unser Tun noch besser, noch exzellenter zu machen und damit unserer Mission, Journalismus aus Leidenschaft für eine offene und informierte Gesellschaft noch digitaler und damit auch noch reichweitenoptimierter zu gestalten. Um damit einen Beitrag zu leisten, dass dieses Unternehmen für das, was sie tut, fair bezahlt wird und in einem fairen Markt agieren kann.
Wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.